Es folgt die dritte und letzte Folge unserer Serie zur zeitgemäßen Führung. Ich bin Sascha Wolf und bei mir sind wieder Silke Caroline Specht, Expertin und Coachin für Mindful Leadership, und Wolfgang Pachali, Unternehmer und Experte im Bereich Evolve Management. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen gespannt sein, denn heute werfen wir einen Blick in die Praxis, in den Alltag. Wie ist das für unsere beiden ExpertInnen, Führungskräfte zu coachen und mit ihnen zusammenzuarbeiten? Seien Sie gespannt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzrauschen – Recht auf Frequenz. Der Podcast für die Bankbranche. Hier sprechen unsere Gäste über die Finanz- und Rechtsthemen, die sie wirklich interessieren. Hinter Finanzrauschen stecken drei Köpfe. Sandra Antakli, Brigitte Wagner-Eckert und Sascha Wolf. Alle von DG Next Solution, dem Partner für zukunftsfähige Leistungen und Produkte der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Wir laden FachexpertInnen aus der Finanzbranche ein, die über aktuelle Themen und zukunftsweisende Trends sprechen.
Egal, ob Sie unterwegs sind oder nur eine Begleitung für die Mittagspause brauchen, unser Podcast ist für alle, die zu aktuellen Bewegungen rund um den Finanzmarkt up-to-date sein möchten. Sie sind herzlich eingeladen, aktiv Einfluss auf die Podcast-Inhalte zu nehmen. Mailen Sie uns gerne an medienportal@dg-nexolution.de mit Anregungen, Feedback, Themenvorschlägen oder wenn Sie sich einen speziellen Gast wünschen. Wir wünschen viel Spaß beim Hören.
Ein letztes Mal heiße ich Sie beide bei uns willkommen, Frau Silke Caroline Specht, Herr Wolfgang Pachali. Vielen Dank schon einmal vorab, dass Sie sich erneut die Zeit genommen haben und allgemein für unsere drei Folgen, dass wir das gemeinsam aufnehmen konnten. Nachdem wir in der ersten Folge die Hard Facts abgeklärt haben, nenne ich es jetzt mal, dann in der zweiten Folge die Herausforderung für Führungskräfte besprochen haben, die sich ja vielen Veränderungen stellen müssen, möchten wir heute einmal raushören, wie man sich ihre Zusammenarbeit mit Führungskräften vorstellen kann. Eine Frage, die mich dabei am meisten beschäftigt tatsächlich, Frau Specht, gibt es in der heutigen Generation Führung und in den heutigen Führungen noch die Generation beratungsresistent? Oder kann man sich das heute einfach nicht mehr leisten in jeder Stufe?
Die gibt es. Und die kann sich keiner mehr leisten. Also das ist genau der Widerspruch, so wie Sie es gerade sagen. Die gibt es eben immer noch. Und das ist eigentlich nicht mehr meiner Meinung nach tragbar und auch schwer auszuhalten, weil dieser Wachstumssprung, der eigentlich kommen müsste, aufgeschoben wird. Und das halte ich eben für sehr, sehr schwierig.
Ganz klares Ja, die Beratungsresistenz ist da. Und sie ist am stärksten ausgeprägt, je näher man an die Altersgrenze im Beruf eben kommt. Ja, also da fragt man sich eher, kann ich dadurch vielleicht noch einen Fehler machen? Ja, denn auch in der Veränderung, in der Einleitung einer Veränderung kann ja ein Fehler liegen. Und deswegen wird die Beratungsresistenz das Hauptthema bleiben.
In welchen Bereichen ist sie denn am verbreitetsten, Ihrer Meinung nach?
Also nach meiner Erfahrung eigentlich in zwei Bereichen. Zum einen in dieser Bereitschaft zum konstruktiven Konflikt, eine Sache wirklich entgegenzugehen, wo man weiß, das Thema ist da, ich kann es nicht umgehen, aber ich möchte es ungern anpacken. Und dann natürlich in der Bereitschaft, rechtzeitig umzudenken, etwas anderes zu tun, als man das vorher gemacht hat. Ich glaube, in einem der Podcasts hatte ich gesagt, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Voltaire, wenn das Bessere der Feind des Guten ist, dann ist das immer ein schmerzhafter Prozess. Ja, etwas Neues einzuleiten, etwas, wovon man glaubt, dass es notwendig ist, vielleicht etwas besser ist als das, was wir heute eben tun. Aber das ist schmerzhaft. Ja, und dieses Schmerzhafte auszuhalten, das muss man wollen. Und es gibt Menschen, und für die habe ich 100% Verständnis, die eben in einem bestimmten Alter eben nicht mehr bereit sind, diesen Schmerz auszuhalten.
Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen würden, okay, da können wir dann jetzt nicht weitermachen?
Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe eines Beraters, diesen Punkt zu erkennen und auch ganz offen mit dem Mandanten darüber zu sprechen und auch Verständnis dafür zu haben. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das falsch ist. Das wäre ja schon wieder eine Bewertung, sondern es geht nur um die Feststellung, dass es eben so ist. Und als Berater muss man dann für sich die Entscheidung treffen, ob man Teil dieses Prozesses, dieses Stillstandes, muss man ja ehrlicherweise sagen, sein will oder ob man eben seine eigene Konsequenz daraus zieht.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, ich glaube einfach, dass es viel damit zu tun hat, dass Menschen in einer Komfortzone sind und auch angekommen sind. Herr Pachali beschreibt ja jetzt eben gerade so die Manager, die sozusagen kurz vor dem vielleicht beruflichen Ausstieg stehen. Ich würde es auch verallgemeinern wollen. Ich sehe einfach, es ist ja immer eine Menschenfrage, eine Persönlichkeitsfrage. Und das kann ja auch durchaus bei jüngeren Führungskräften auftreten. Einmal in der Komfortzone angekommen und eingerichtet, tue ich mich schwer mit der Veränderung. Und so wie Sie gesagt haben, aus dieser Idylle herauszugehen, ist immer ein schmerzlicher Abschied. Und das meiden eben auch einige. Das ist tatsächlich so. Und verändern und bewegen als Externer kann man eigentlich immer nur mit denjenigen, die auch wirklich bereit sind.
Nun habe ich jetzt ja in mehreren Gesprächen oder in mehreren Podcasts schon Ihre beide Arbeitsweisen etwas kennengelernt. Und immer wieder kamen Sie beide irgendwie darauf zu sprechen, Sie eben auch, Herr Parrali, die Fehlertoleranz. Also die Bereitschaft, auch mal einen Rückschritt einzustecken, einen Fehler zu machen. Wie kann man sich das bei Führungskräften vorstellen? Also wo muss da dafür noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, Frau Specht?
Es hat ja immer was mit dem Umfeld zu tun. Und wie ich selber auch gelernt habe, wie mit Fehlern umgegangen wurde, wenn ich das in meiner Vergangenheit schon erlebt habe, auch auf meinem beruflichen Entwicklungsweg sozusagen, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Und ich finde gerade so, wir Banker, wir sind das ja auch gewohnt, die Fehler darf man nicht machen, also was Antragsbearbeitung und dergleichen angeht. Da jetzt auf einmal für eine positive Fehlerkultur zu werben, ist ja ein großer Schritt. Das heißt, die Personen müssen eigentlich erstmal die Angst selber vor eigenen Fehlern ja auch verlieren und merken, mir reißt keiner den Kopf dafür ab. Wenn ich selber die Erfahrung gemacht habe, kann ich es auch wieder an meine Mitarbeitenden anders weitergeben. Also erst wenn ich selber das erlebt habe, kann ich im Grunde genommen auch diese Toleranz dann haben für meine Mitarbeitenden.
Wichtiger eigentlich als die Diskussion um Fehlerkultur ist, über diesen Begriff nochmal nachzudenken. Ich kenne niemanden, der absichtlich einen Fehler macht im Management, also absichtlich eine falsche Zielsetzung oder falsche Maßnahmen ableitet. Er glaubt ja in dem Moment, dass er das Richtige tut. Also ist es ja kein Fehler, ja, sondern er tut etwas ganz bewusst, weil er davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist. Es stellt sich später als Fehler heraus. Aber das ist gerade nicht unbedingt die Großintelligenz, im Nachhinein zu wissen, was richtig oder falsch ist. Ja, als Führungskraft muss ich mich entscheiden, in einer Situation, wo ich eben nicht weiß, was richtig oder falsch ist, und muss für diese Entscheidung gerade stehen.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Praxis eingetaucht. Erzählen Sie doch mal, Herr Parrali, was sind denn so klassische Sätze, die Sie oft zu hören kriegen, wenn es darum geht, eben mal in den Spiegel zu schauen, sich an die eigene Nase zu packen und zu sagen, okay, was ist in den letzten Jahren gelaufen, wie wollen wir es, wie können wir es ändern?
Wenn wir jetzt keinen Podcast, sondern einen Videopodcast gedreht hätten, hätten Sie mein Lächeln gesehen, weil das natürlich Standardsätze sind. Die klingen ein bisschen überheblich, arrogant, aber sie sind bitte nicht so gemeint. Aber so typische Sätze, die ich gehört habe, ist, ich habe schon so viele Berater überlebt, ich werde auch sie noch überleben. Ja, oder so ein Satz, den kann ich doch nicht entlassen. Ja, der hat doch so viel Wegstrecke mit mir gemeinsam absolviert und wir haben so viel gute gemeinsame Erfahrungen gemacht. Oder so ein Satz wie, das ist tabu, ja, das, da schauen wir nicht drauf. Das sind alles so typische Sätze, die einen Prozess, der sich weiterentwickelt, entweder im Keim ersticken oder im Laufe des Prozesses versanden lassen. Aber bitte mich nicht falsch verstehen. Ich halte das für absolut menschlich und normal. Ja, also mir würde ein Mensch suspekt vorkommen, wenn er nicht auch mal in eine solche Phase eben käme. Aber was entscheidend ist, ich muss als Berater akzeptieren, dass der andere für sich selbst verantwortlich ist. Ja, auch dann, wenn er sagt, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Es ist seine persönliche Verantwortung. Und deswegen habe ich zu akzeptieren, wenn er das so sieht oder aus einem bestimmten Grund so handeln möchte.
Begegnen Sie auch gewissen Standards?
Ja, also ich habe gerade noch mal so gedacht, Herr Parrali beschreibt ja das Top-Management und ich sehe häufig das mittlere Management und da wird natürlich sich gerne darauf bezogen, ich kann das nicht weiter entscheiden, weil dann die nächsthöheren Ebenen kommen. Und für mich ist ja dann auch die Aufgabe, dadurch eben gezielte Fragestellungen auch dafür wachsam zu machen, zu sagen, wie groß ist vielleicht wirklich mein Handlungsspielraum? Manchmal schränke ich den eher ein, als ich ihn wirklich hätte. Also ich kann vielleicht durchaus mehr gestalten, als ich mir in dem Moment zutraue. Weil ich eben die Ausrede finde, dass es ja sowieso vom Top-Management nicht gewollt ist und ich da im Grunde genommen an, ich sag jetzt mal, eine Decke oder eine Deckelung auch stoße. Und deswegen sind es vielleicht nicht Standardsätze, aber immer wieder so diese Ausflucht zu sagen, mein Bereich ist eher klein und deswegen ist auch mein Handeln klein.
Wobei ja auch im mittleren Management die Entscheidungen ja doch Tragweite haben und es deswegen gerade wichtig ist, dass da eben mit Bedacht entschieden wird. Wie erfahren Sie das denn, wenn Sie jetzt an ein Unternehmen oder eine Bank Führungskräfte herantreten? Haben Sie das Gefühl, dass da auf Augenhöhe kommuniziert wird? Ich frage hinter dem Hintergrund, dass es ja oft so ist, aufgrund der Strukturen in einem Unternehmen, dass Führungskräfte, Vorstände quasi ja in ihrer eigenen Bubble, in ihrer eigenen Blase leben, losgelöst von den Mitarbeitenden, sodass es tatsächlich auf dem Flur oder im Büro, selbst bei Vorträgen oder gemeinsamen Meetings, oft ja schwer ist, einen gemeinsamen Kommunikationsweg zu finden. Auch, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, bestimmt begründet in dieser, ja, ich nenne es mal Isolation. Herr Pachali, Sie hatten das beschrieben, in die sich Führungskräfte ab einer gewissen Ebene automatisch buxieren. Wie erfahren Sie das, wenn Sie jetzt an ein Unternehmen herantreten? Ist das auf Augenhöhe oder erfahren Sie Ablehnung oder wie kann man sich das vorstellen?
Also entscheidend ist, dass Beratung nur funktioniert, wenn der Gegenüber eben auf Augenhöhe mich sieht als Berater. Wenn er mich nicht auf Augenhöhe sieht, ja, weil er mich zum Beispiel nur benutzen will, gerade in der Kommunikationsberatung, dann wird das nicht dauerhaft zu einem Erfolg führen. Also es ist eine Grundvoraussetzung, dass ich mich auf Augenhöhe sehe und dass mein Kunde mich auf Augenhöhe sieht. Nur dann kann Beratung nachhaltig funktionieren.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Specht? Gerade das Thema Achtsamkeit ist ja ein sehr sensibles Thema, wo ich mir persönlich vorstellen kann, dass Vorstände, Unternehmensführungen dann sagen, boah, kann ich mir nichts drunter vorstellen, ist doch Quatsch, warum soll ich mich damit beschäftigen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Hürde eben noch da ist, das auf sich selber anzuwenden und ja in sich hineinzuhorchen. Und wenn ich eben in mich hineinhorche, muss ich still werden. Und diese Stille und diese Begegnung mit mir selber auszuhalten, das ist ja für viele auch neu. Und sie sind es eben eher gewohnt, so in ihren Karrierestufen sich nach außen zu präsentieren. Vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen eine Fassade, aber doch eine Form vorzugeben, die sie noch nicht am Anfang ihrer Karriere voll ausfüllen können. Und ich sehe ja eben häufig auch sehr junge Führungskräfte, die da gerade reinwachsen in ihre Rollen. Die möchten schon etwas darstellen, sind aber innerlich noch nicht sozusagen ausgefüllt. Also ein Gefäß, was sozusagen schon dasteht, aber sie füllen es im Grunde genommen ja mit der Erfahrung an, mit der Berufserfahrung, mit der Lebenserfahrung. Und so werde ich Stück für Stück zur Führungspersönlichkeit. Und wenn ich eben diese Fassade weiter vor mir hertrage, dann habe ich auch, ich sag mal, eine gewisse Oberflächlichkeit auch in der Kommunikation. Und habe vielleicht auch eine Oberflächlichkeit auch im Umgang mit mir selber. Und nun ist die Achtsamkeit ja eine Technik, in der ich eigentlich tiefer einstauche. Und diesen Prozess auch zuzulassen, ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung.
Das heißt, ein Rat, den Sie mit auf den Weg geben können, ist, dass die Kommunikation auch ausgebaut wird. Im Sinne von, dass man eben seine eigene Zone verlässt und eben in die Kommunikation geht mit Mitarbeitenden. Dass man eben da eine gewisse Achtsamkeit auch entwickelt.
Ja, eine Ehrlichkeit auch. Also einen klaren Standpunkt auch sich trauen zu beziehen und auch mal sagen, das weiß ich nicht. Oder das kann ich jetzt gerade noch nicht beantworten. Ne? So dieses, ich muss ja nicht von jetzt auf gleich die Top-Führungskraft sein. Das werde ich ja mit der Zeit. Und ich wachse da auch mit den Erfahrungen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da machen sich junge Führungskräfte viel Druck, etwas darzustellen, was sie noch nicht sein können. Einfach auch das ist wieder menschlich, so wie Herr Pachali es auch beschrieben hat. Das kann man einfach noch nicht sein. Und wenn man das offen kommuniziert und sagt, ich bin am Wachsen, aber ich bin dankbar, dass ihr als Team mir auch diese Chance gebt und dass ihr mir das Vertrauen schenkt. Und dann können wir gemeinsam uns auf einen guten Weg machen. Ich glaube, das ist schon ein erster Schritt.
Ich würde gerne noch etwas ergänzen, weil wir häufig über die Kommunikation nach außen, also zwischen Führungskräfte und ihren Mitarbeitern oder Vorständen und ihren Führungskräften, ich glaube, viel entscheidender, zumindest in der jetzigen Situation, ist das Gespräch mit sich selbst. Das qualifizierte Selbstgespräch. Zuzulassen, dass man sich selbst Fragen stellt, dass man seine eigenen Antworten in Frage wieder stellt, um dann zu diesem Bewusstsein zu kommen, von dem Frau Specht in der Regel gesprochen hat, gerade eben gesprochen hat. Ja. Das ist das qualifizierte Selbstgespräch. Und wenn man mal ehrlich ist, wie oft man noch sich selbst die Zeit gibt zum qualifizierten Selbstgespräch, dann merkt man, da ist ein kleines Vakuum.
Selbstgespräch, Selbstreflexion, da sehen wir ja, wie sich die Themenbereiche vermischen, beziehungsweise wie sie miteinander zusammenhängen. Wenn man jetzt aber nochmal an die Praxis denkt und sieht, okay, wir kommen an gewissen Punkten nicht weiter. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, Herr Paradi. Gab es denn Situationen, bei denen es ein Scheitern bzw. Sie sich selbst ein Nicht-Weiterkommen eingestehen mussten? Wie ist die Erfahrung, wenn man dann als Berater, der eigentlich dem Ganzen nur Gutes möchte und das Ganze nur voranbringen möchte, eingestehen muss, an diesem Punkt muss ich aufgeben? Wie ist diese Erfahrung? Oder haben Sie diese Erfahrung überhaupt schon mal gemacht?
Ich habe diese Erfahrung sehr oft gemacht. Das gehört zum Beratersein dazu. Und ich glaube, dass es die wichtigste Erfahrung gerade von jungen Beratern ist, zu scheitern. Ja, zu merken, dass sie mit ihrem Denken und Handeln halt einfach nicht weiterkommen. Aber auch hier würde ich gerne eine Stufe höher gehen in die Fragestellung, wofür ist denn eigentlich der Berater verantwortlich? Denn gerade junge Berater fühlen sich für das Ergebnis auf der anderen Seite, auf der Seite des Kunden verantwortlich. Aber das ist nicht richtig, weil man kann nur für das verantwortlich sein, was man selbst bewirken kann. Also ich bin verantwortlich als Berater für die Empfehlung. Ich bin als Berater verantwortlich für meine Aussagen. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, was der Kunde daraus macht. Ja, wenn ich mir das zuordne, dann bin ich im Bereich der Tierhalterhaftung. Ja, und das ist verkehrt. Aber das erhöht den Druck, gerade von jungen Beratern, ganz extrem. Deswegen dieses ganz saubere Ziehen. Wofür bin ich verantwortlich? Wofür bin ich nicht verantwortlich? Erst wenn das gegeben ist, kann ich sagen, hier bei diesem Scheitern war ich verantwortlich gewesen oder bei diesem Scheitern war ich nicht verantwortlich. Ich muss es einfach hinnehmen.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so. Ja, wir können in unserem Wirkungsbereich gestalten und anbieten. Und wir bieten die Tools, wir bieten die Fragen, wir bieten die Begleitung. Und den Weg, den muss und darf und kann jeder Einzelne oder jede Einzelne beschreiten.
Wir haben vorhin eben von dieser Beratungsresistenz schon mal gesprochen, eingangs zu dieser Folge. Daher nochmal die klare Frage, also welchem Problem, welcher Schwierigkeit bei Führungskräften begegnen Sie in der Praxis? Sie haben schon gesagt, dass oft dann die Ausflucht kommt, das überschreitet meine Kompetenz, da bin ich raus, die Stufe über mir entscheidet. Aber was würden Sie sagen, ist so das Standardproblem, beziehungsweise wo Sie am häufigsten draufstoßen bei den Führungskräften?
Ja, also genau, so das eine Standardproblem, wenn es um Menschen geht, ist ja schwer zu beschreiben. Und dennoch glaube ich, dass wir in der genossenschaftlichen Struktur einfach auf Menschen treffen, die einen gewissen Grad an Sicherheit mögen und den ja auch gesucht haben für sich. Und diese Komfortzone, also habe ich es vorhin ja schon mal beschrieben, auch erreichen wollen und wenn sie die erreicht haben, die auch genießen. Und auch jetzt, um nochmal in dem Bild der Führungskraft zu bleiben, die sich sozusagen dahin entwickelt und habe ich diesen Status dann erreicht, habe meine Visitenkarte mit meinem Titel, dann bleibe ich erstmal auf diesem Level und denke, das war's jetzt. Und da eben diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich gehe weiter und was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Verantwortung? Ne? Was ist jetzt, vielleicht mache ich mir mal Gedanken, was mein Warum ist, was mein Antrieb ist. Was soll eine Vision sein? Wenn ich das manchmal so in Seminaren oder in Coachings beschreibe, dann sagen eben Teilnehmer auch, dafür habe ich keine Zeit. Und das ist halt diese Fehlentscheidung, zu sagen, ich bin so getrieben vom Alltag, dass ich mir diese Zeit nicht nehme. Ich glaube, dass jemand, der gut führen möchte, sich genau diese Inseln schaffen muss, so wie Sie vorhin gesagt haben, zur Introspektion, also zum inneren Dialog zu gehen, raufzuschauen, zu sagen, wo wollte ich eigentlich hin, damit ich mich nicht vom Tagesgeschäft ablenken lasse. Und das ist so mein Eindruck, dass viele einfach sehr gerne konsumieren, aber nicht kreieren wollen. Und das ist, glaube ich, so dieser Sprung, der da häufig noch fehlt.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Gedankeneingang. Wir erziehen Manager, Führungskräfte stets in Richtung Perfektion, Fehlerfreiheit. Das ganze Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, sonst gäbe es ja kein Notensystem. Aber Führungskräfte und insbesondere Verantwortliche in der obersten Ebene müssen akzeptieren, dass das, was sie über die Zukunft wissen, unvollständig oder unklar ist. Das heißt, sie müssen in einer Situation entscheiden, die entweder unvollständige Informationen oder unklare Informationen eben hat. Und das ist etwas anderes als das, was man im üblichen Bildungsbereich eigentlich lernt. Weil da habe ich eine vollständige Information, eine klare Aufgabenstellung und daraus leite ich dann ein Ziel eben ab. Und das verändert einfach das Anspruchsniveau. Ja, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir ein bisschen zu niedrig immer die Messlatte gelegt. Ja, also wir wollten unbedingt drüber springen und deswegen ist die wichtigste Methode, sie etwas niedriger zu legen, weil dann komme ich sicher drüber. Ja, wenn ich aber das Anspruchsniveau erhöhe, weil ich mich weiterentwickeln will, dann muss ich halt mit dem Risiko leben, dass ich auch mal die Latte reise. Und das, davor ist eine Furcht da, da ist ein natürliches Hindernis da. Und ein Punkt, den Sie, Frau Specht, eben gerade angesprochen haben, viele Führungskräfte neigen dazu, das Dringliche vor dem Wichtigen zu stellen. Das ist Alltag. Ja? Was muss ich jetzt machen? Nicht, was muss ich machen jetzt, weil es in Zukunft wichtig ist. Also dieses Dringliche ist immer noch an allererster Stelle. Ich kritisiere das bitte nicht, ja? Sondern ich stelle es einfach nur nüchtern fest, ohne jegliche Beurteilung, dass das uns daran hindert, mit Zukunftsfragen zu beschäftigen, weil wir uns mit den Gegenwartsfragen ausreichend beschäftigt fühlen oder ausreichend sogar beschäftigt sind.
Wenn Sie in wenigen Worten jetzt einer Führungskraft was mit auf den Weg geben müssten, ad hoc, was wäre das? Ob jetzt jung oder erfahrene Führungskraft, ganz egal.
Bleibt neugierig, geht raus, auch aus der Bubble, sucht mal Kontakte auch in andere Bereiche, in andere Branchen, werdet da so, ja, macht euch auf die Suche nach Inspiration. Nutzt die verschiedenen Möglichkeiten, man kann so viel, sei es Podcasts, TED-Talks, es gibt so viele Formate, wo man einfach mal wieder zwischendurch sich etwas reinholen kann, um eben einen neuen Blickwinkel auch zu bekommen. Ja.
Entwickelt euch weiter. Habt den Mut, geht mit Zuversicht und Zutrauen. Weiterentwicklung ist das Menschlichste, was es überhaupt gibt. Ja, und deswegen braucht man auch davor keine Angst zu haben, auch wenn dazwischen Hindernisse und Schwierigkeiten stehen, dass sich weiterentwickeln ist das, was im Inneren des Menschen liegt.
Vielen Dank an Sie beide für diese letzten schönen Abschlussworte. Ja, das war sie nun, unsere dreiteilige Serie zum Thema zeitgemäße Führung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Frau Silke Karonin-Specht und Herr Wolfgang Pachali. Es hat mir große Freude bereitet, mit Ihnen gemeinsam diese intensiven Gespräche tatsächlich und diesen Austausch zu führen. Ich hoffe, ich darf Sie beide in Zukunft weiterhin in unserem Podcast zu weiterführenden Themen, zu anderen Themen, zur Inspiration begrüßen. Vielen Dank. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch einen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter medienportal@dg-nextsolution.de. Ich hoffe, Sie sind auch in unseren kommenden Folgen mit dabei. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit.